Was für eine Seuche. Leber ist eine der ältesten bekannten Seuche und bis heute in einigen Ländern vertreten. Erkrankte Personen wurden damals wie Aussätzige behandelt und von der Gesellschaft komplett ausgeschlossen. Alice Boyle gelang es 1915, eine wirksame Behandlung von Leber zu entwickeln und half damit zahlreichen Lebererkrankten in ihr Leben zurückzukehren. Warum ihre Methode erst nicht nach ihr benannt wurde, erzähle ich euch und Melly in der heutigen Folge von Sister React. Also seid gespannt und hört rein, eure Christina.
Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion.
Von und mit Melly und Christina. Hallo Christina. Hallo meine liebe Schwester. Hallo Melly. Ich möchte dich heute in die Welt der Seuchen entführen. Und zwar in die Welt einer ganz bestimmten Seuche. Wenn du das Wort Seuche hörst, an was denkst du dann? Ich habe gerade schon gehört.
Ja.
Aber an was denkst du und welche Seuchen fallen dir ein? Welche kennst du?
Ich glaube, Kratze, ist das nicht auch eine Seuche? Denn Seuche ist so ein geiles Wort auch, das klingt so richtig, das ist auch wie so eine Beleidigung. Oh, du bist wie so eine Seuche. Mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht medizinisch genau weiß, was eine Seuche dann ist. Also ich glaube, eine Krankheit auf jeden Fall, die sich verbreitet. Und die die von Mensch zu Mensch vielleicht auch übertragbar ist. Ich überlege gerade, ob sogar sowas wie Maul- und Klauenseuche, also dieses BSE, was die Rinder früher hatten, eine Seuche. Ist ja eine Seuche. Ist ja sowas im Wort. Fällt mir gerade was auf.
Oh Gott, ja, genau.
Ist das eine Seuche?
Die Maul- und Klauenseuche.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine Seuche. Vielleicht die Vogelpest auch. Also ich habe gerade ja gesagt, von Mensch zu Mensch, jetzt denke ich gerade, ich habe das doch auch im Tierreich, wenn das so von Tier auf Mensch übertragbar ist. Nennt man übrigens eine Zoonose, habe ich neulich gelernt.
Ja, stimmt.
Ja, das wären jetzt so erste Seuchen, die mir einfallen würden. Also eine sich verbreitende Krankheit, wie eine Seuche, kann man nicht auch...
Wie eine Seuche.
Genau.
Genau. Die ich gedacht habe, die du vielleicht sagst, war nicht dabei. Also die Pest, Syphilis und Lepra waren die weit verbreitetsten Seuchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit.
Okay, ich habe auch schon von allen mal was gehört.
Sehr gut. In dieser Folge mit dem Titel Matchball, eine entscheidende Erfindung, soll es um die Seuche Lepra gehen. Oh. Lepra ist eine der ältesten bekannten Krankheiten. Sie wurde unter anderem in 4000 Jahren alten Funden in Indien nachgewiesen. Also einfach super alt schon. Ich zeige dir mal ein Bild von der Krankheit und du beschreibst es uns einmal bitte. Hier eine ganz kleine Triggerwarnung für Menschen, die die Beschreibung von Krankheiten, im speziellen Hautkrankheiten, nicht gut vertragen, das bitte einmal zu skippen.
Hättest du mich auch mal vorher fragen können, ob ich sowas ertrage, bevor du so
Nein, ich weiß, dass du das schon schaust.
Ja, ich glaube, zu sehen auf dem Bild ist ein Bein einer Person mit recht großen roten Flecken, wo man richtig sieht, als wäre die Haut da verbrannt oder so richtig weggeätzt oder so schon fast. Der hat auch im Kniegelenk, da sieht das noch so richtig geschwollen sogar fast aus oder irgendwie erhöht. Ja, also wirklich, als würde die Haut so wegfaulen am lebendigen Körper. So sieht das ein bisschen aus.
Ja, also das Bild, was ich dir jetzt gerade gezeigt habe, ist Lepra im Frühstadium.
Mhm.
Es gibt auch noch andere Stadien der Lepra-Erkrankung, da sieht das weitaus schlimmer aus, aber da dachte ich, dass ich dir diese Bilder erspare.
Danke.
Und Lepra im Frühstadium äußert sich in unscharf abgrenzenden Flecken, das ist das, was du schon beschrieben hast. Bei dunkelhäutigen Menschen sind diese heller als die gesunde Haut und bei hellhäutigen sind sie gerötet. Die Flecken selbst fühlen sich für den Erkrankten taub an. Also er fühlt da nichts an, den roten Flecken, die du jetzt auf dem Bild gesehen hast. In dieser Phase kann die Krankheit stagnieren, spontan abheilen oder sich zu weiteren schlimmeren Lepraformen entwickeln. Also da gibt es wirklich verschiedene Stufen. Und die letzte Stufe ist die lepromatöse Lepra. Und das ist die schwerste Form der Krankheit. Durch ungehemmte Vermehrung der Bakterien verbreiten sich diese überblutbaren Nervengebinde, Schleimhäute und das Lymphsystem im ganzen Körper. Die Haut ist dann stark verändert und von Knoten und kleinen Flecken überzogen. Charakteristisch sind die hellroten bis braunen Lepromen, nennt man die auch, die das Gesicht oder auch andere Körperteile zersetzen. Besonders im Gesicht verschmelzen die zu einer Art Löwengesicht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber es gibt so Bilder von Gesichtern, die wirklich ganz viele Geschwülste und Knoten haben. Im weiteren Verlauf kann ein das nennt man geschwüriger Zerfall von den Knochen, Muskeln und Sehnen und der inneren Organe erfolgen. Also es ist dann wirklich, dass zum Beispiel die Hände verstümmelt, die Gliedmaßen abfallen, bei den Füßen die Zehen abfallen. Das sieht schon relativ heftig aus und ich sagte, hat das vorhin gesagt, das wollte ich dir dann lieber ersparen. Mhm. Aber schon ziemlich übel dann. Was interessant ist, das wusste ich vorher nicht, dass der Tod bei einer Lebererkrankung nicht unmittelbar durch den Erreger, also durch dieses Bakterium eintritt, sondern eigentlich eher durch eine oder mehrere Sekundärinfektionen, ne? Dass man über die offenen Wunden sich noch eine Sekundärinfektion einholt und daran dann sterben kann.
Wusste ich auch nicht.
Kannst du dir vorstellen, woher das Wort bzw. die Bezeichnung Lepra kommt?
Könnte so lateinisch sein?
Mhm. Lepra. Und was könnte das heißen?
Lepra. Ich muss wirklich gerade was so.
Okay, man kann da eigentlich nicht drauf kommen.
Also
ich wäre da auch nicht drauf gekommen. Aber ich dachte, vielleicht hast du so ein Best Guess, weil du das Foto schon gesehen hast. Also die Bezeichnung Lepra wurde im Deutschen erst im 18. und 19. Jahrhundert gebräuchlich und ist dem Griechisch und genau wie du gesagt hast, lateinischen Wort Lepra entlehnt. Und dieses ist vom griechischen Adjektiv Lepros abgeleitet und das Lepros heißt schuppig oder rau.
Ah ja, gut, das ist nachvollziehbar.
Ja,
hätte man drauf kommen können.
Ja, wenn du schuppig oder rau hörst, erinnert dich das an eine Krankheit, die auch in einer sehr bekannten Serie häufiger aufgetreten ist? Wenn dir das gar nichts sagt, dann kann ich dir zumindest die Serie
mal sagen. Ja, sag mir mal die
meine
Serie.
Game of Thrones.
Ja, okay. Ich habe gerade an eine echte Krankheit gedacht, deswegen hätte ich jetzt nicht an diese Schuppenkrankheit aus Game of Thrones gedacht.
Ja, richtig, genau.
Grauschuppenkrankheit.
Grauschuppenkrankheit,
genau.
Ja, genau. Also die soll in Anlehnung an Lepra quasi erdacht worden sein.
Ah, okay. Aber ich habe bei Serie, ich habe an Grey's Anatomy gerade gedacht und gedacht, kommt da irgendwie so Kratz oder irgendwas vor? Okay.
Ja. Der ursprüngliche deutsche Name der Krankheit ist Aussatz. Das so, bevor das in Deutschland eben Lepra genannt wurde, hieß es Aussatz. Und das kommt daher, dass die von der Lepra befallenen Kranken außerhalb menschlicher Siedlungen leben mussten. Sie waren von der Gesellschaft ausgesetzt und somit weitgehend vom gesellschaftlichen Leben ihrer Mitmenschen ausgeschlossen. Im Mittelalter wurde Lepra auch Lazarus-Krankheit genannt und zur Isolierung der Erkrankten wurden außerhalb der Städte sogenannte Siechenhäuser oder Sondersiechenhäuser errichtet, die auch Lazarushäuser genannt wurden. Und das ist auch der Grund, weshalb wohl einige in Frankreich oder einige Vorstädte in Frankreich Saint-Lazaret und einige Vorstädte in Italien San Lazzaro heißen. Und auch das deutsche Wort Lazarett hat wohl dort seinen Ursprung.
Ja, an das habe ich gerade auch gedacht.
Mhm. Ich zeige dir jetzt nochmal ein zweites Bild, das du auch einmal bitte beschreibst. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich hoffe, du kannst das ein bisschen erkennen, was da drauf ist.
Das finde ich ganz schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, was das für Material ist. Ist das Holz?
Ja, das Holz.
Das Holz, okay. Das sieht sogar fast so aus wie so eine Ratsche aus Holz. Also es ist quer. Ich würde sagen, dass es links aussieht wie so eine Halterung oder sowas, wo man es dran festhalten kann. Und auf der rechten Seite sind drei Holzteile, die so übereinander liegen, ein bisschen wie ein Fächer. Und auf dem vordersten ist so was eingeritzt, ein X mit einem noch Querstrich in der Mitte.
Mhm. Also was du da siehst, ist ein sogenannter Warnklapper.
Ah, ist wirklich ein Klatscher.
Ja. Wofür könnte der wohl sein?
Ja, entweder, wenn der Arzt ins Aussatzhaus, wollte ich gerade sagen, also
Siechenhaus.
Ins Siechenhaus, genau, geht, dass er so klappert, damit die sich alle zurückhalten und ihn nicht anfassen oder so. Oder vielleicht müssen die Aussätzigen selber klappern, wenn sie irgendwo vielleicht halt was zu essen irgendwo kaufen oder so.
Mhm. Ja, gar nicht so schlecht. Also der Arzt klappert nicht. Aber da eben in Europa die Aussätzigen im Mittelalter vielfach bürgerlich oder gesellschaftlich für tot erklärt wurden, waren sie gezwungen, in der Öffentlichkeit außerhalb dieser Siechenhäuser, wenn sie doch mal irgendwie in die Öffentlichkeit gingen, mussten, ein sogenanntes Lazarus-Kleid zu tragen und ein Warnklapper oder ein Lepra-Klapper oder auch wahlweise eine Glocke zu verwenden, damit andere in Hörweite gewarnt werden und so eine räumliche Distanz halten bzw. schaffen konnten.
Wie schrecklich ist das denn? Du bist ja schon sterbenskrank. Und dann musst du so klappern. Ich finde es auch irgendwie gerade voll gruselig, die Vorstellung, dass man irgendwo chillt und dann klappert so jemand und man denkt, oh, jetzt geht mir vor dem Verstecken. Oder ach Gott, das ist irgendwie
ja,
von beiden Seiten her ganz schlimm.
Ja, ich habe gestern ich mir so einen Ausschnitt von The Walking Dead nochmal gesehen. Also ich habe die Serie nicht geguckt, aber ich habe da so einen Ausschnitt gesehen und dann waren, ich weiß nicht mehr, wie die Toten da heißen, aber die machen ja auch mal die ganze Zeit so komische Geräusche, ne? Das finde ich auch total gruselig. Weil da weißt du auch schon, irgendwas kommt, was gerade irgendwie unangenehm sein könnte.
Ja, genau, ja.
Ja. Um dir da nochmal so ein bisschen zu erläutern, wie es den Leuten gegangen ist, erzähle ich dir jetzt nochmal, wie das in Japan abgelaufen ist, weil die, so das, was ich gelesen habe, da eigentlich mit am heftigsten waren und das auch noch relativ lange durchgezogen haben. Also in Japan gab es nochmal spezielle Maßnahmen, die ich dir da einmal vorstellen möchte, um wirklich die Situation deutlicher zu machen von den Lepra-Erkrankten. 1870 wurde das erste spezialisierte Krankenhaus eingerichtet in Japan. 1907 wurden gesetzliche Seuchenkontrollen eingeführt. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Infizierte in Japan wirklich richtig unmenschlich behandelt. Es gab ein Gesetz 1953, das ist noch nicht so lange her, was besagt, dass sie lebenslänglich in geschlossenen Anstalten inhaftiert wurden. Und es gab 53 schon Behandlungsmöglichkeiten. Viele der Erkrankten wurden zwangssterilisiert und Schwangere wurden zur Abtreibung gezwungen. Und kannst du dir, oder was denkst du, wann wurde dieses Gesetz aufgehoben? Also dass wir wirklich, wie gesagt, 1953, wir wissen ja alle, wer da geboren wurde.
Naja, nicht alle. Wir alle, genau. Alle, die wir wissen auch. Ganz genau.
Also vor 71 Jahren ist dieses Gesetz in Kraft getreten. Und wann denkst du, wann es aufgehoben wurde?
Vor irgendwie denke ich gerade, dass das spät war. Japan, hast du gesagt? Ich sage jetzt einfach 2011, weil das dieses Fukushima-Jahr ist und mich das mit Japan verbinde, auch wenn es gar keinen Sinn ergibt.
Ja, es war auch ein bisschen zu spät getippt. Es war 1996. Aber es ist auch einfach noch gar nicht so lange her.
Ja, komplett, ja.
Also die wurden bis 1996 gesetzlich in geschlossene Anstalten inhaftiert und zwar lebenslänglich. Das finde ich schon krass.
Ja, es ist komplett krass.
Ja, also ich denke, du kannst dir jetzt ganz gut vorstellen, wie es den Menschen erging, die an Lepra erkrankt waren.
Ja.
Und daher möchte ich dir nun Alice Augusta Ball vorstellen. Das ist eine Frau, die wesentlichen Einfluss auf die Heilung von Lepra-Erkrankten hatte. Und ich wollte noch mal kurz erwähnen, kannst du dich noch erinnern, wie meine Folge heißt?
Nein, das hast du mir nicht gesagt.
Doch, habe ich gesagt.
Ach ja, scheiße. Matchball?
Ja.
Ein Plan, oder?
Eine entscheidende Erfindung.
Eine entscheidende Erfindung,
aber
genau.
Ich weiß nicht, ich fand dieses Matchball, das fand ich richtig gut von mir.
Ja, und ich weiß, dass ich, als du gesagt hast, darüber nachgedacht habe, so Matchball ist ja so der letzte Aufschlag, mit dem man dann noch gewinnt quasi, ne? Also bevor man gewinnt. Deswegen habe ich mich schon gefragt, was das wohl heißt. Deswegen ist mir auch gerade doch wieder eingefallen. Sorry.
Also, Alice Augusta Ball wurde im Sommer 1892 in Seattle geboren. Sie hat zwei ältere Brüder, William und Robert, und eine jüngere Schwester namens Eddie. Alice' Vater war Zeitungsredakteur, Fotograf und Rechtsanwalt. Ihr Großvater, James Presley Ball, war ein berühmter Fotograf und einer der ersten Afroamerikaner, der Daguerreotypie beherrschte. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ich frage dich jetzt aber trotzdem, weißt du, was Daguerreotypie ist?
Nein, das ist auf Dackelart.
Ja, ich kannte das auch nicht. Das ist das erste kommerziell genutzte Fotografieverfahren im 19. Jahrhundert. Also ein ganz frühes Foto quasi.
Okay.
Auch ihre Mutter und ihre Tante waren Fotografin. Alice Vater arbeitete für die Colored Citizen. Das ist eine Zeitung für schwarze US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner. Ihre Familie gehörte der afroamerikanischen Mittelschicht ihrer Stadt an. Von klein auf beobachtete Alice ihre Familienmitglieder, wie sie aus Dämpfen und Lösungen Fotos entstehen ließen. Und diese Chemie begeisterte sie und lässt sie auch nicht mehr los. Und daher kommt es auch, dass sie als Schülerin in allen wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Fächern Bestnoten erhalten hatte. Nach ihrem Schulabschluss studierte Alice an der Universität von Washington Chemie und Pharmazie. Dort erwarb sie 1912 einen Bachelorabschluss in pharmazeutischer Chemie und 2 Jahre später einen zweiten Abschluss in Pharmazie. Alice war gerade einmal 22 Jahre alt, als sie mit ihrem damaligen Pharmazie-Dozenten William Dane einen 10-seitigen Artikel in einem angesehenen Journal veröffentlichte. Das war eine Ausnahmeleistung, nicht nur für eine afroamerikanische Frau, sondern für Frauen jeglicher Herkunft in dieser Zeit. Bald warben mehrere Universitäten um die talentierte junge Frau. Alice nimmt ein Stipendium der Universität von Hawaii an und zieht auf die Inselgruppe, um dort einen Masterabschluss in Chemie zu machen. Alice interessiert sich für die chemischen Eigenschaften alter Heilpflanzen. In ihrer Masterarbeit untersucht sie den Kawa-Pfeffer, aus dem im Pazifikraum ein traditionelles Getränk gebraut wird. Sie schließt ihre Masterarbeit mit Erfolg ab und wird so zur ersten Frau und zur ersten Person afroamerikanischer Herkunft mit einem Masterabschluss an der Universität von Hawaii. Die Universität möchte Alice natürlich nicht gehen lassen und bietet ihr einen Posten als Dozentin und Forscherin an. Und damit wurde sie auch die erste afroamerikanische Chemiedozentin an der Universität von Hawaii. Doch auch in Alice' neuer Heimat Hawaii gibt es Lepra. Und Lepra gilt nach wie vor zu dieser Zeit als nicht behandelbar und nicht heilbar. Und auch auf Hawaii werden die Leprakranken aus ihren Familien und aus der Gesellschaft gerissen. Und nicht nur das, sie werden verhaftet und auf der Insel Molokai isoliert. Sie dürfen die Insel nie mehr verlassen. Damals weiß man noch nicht so genau, dass Lepra eigentlich nur schwach ansteckend ist. Aber da es kein anerkanntes Heilmittel gibt, müssen die Erkrankten in Quarantäne. Es gibt allerdings diese eine Pflanze, die man in China und in Indien als heilend beschreibt. Genannt wird diese Pflanze Chaulmugra. Chaulmugra? Chaulmugra ist ein unscheinbarer Baum mit hellbraunen Früchten. Man gewinnt zunächst das Chaulmugra-Öl direkt aus dem Samen des Chaulmugra-Baums. Das Chaulmugra-Öl wird dann auf unterschiedlichen Weisen angewendet. Doch jede Behandlungsweise war auf ihre eigene Art schwierig und verursachte Probleme. Was kannst du dir vorstellen? Was gab es für Behandlungsweisen von diesem Öl des Chaulmugra-Baumes und warum war das schwierig, das anzuwenden?
Also ich könnte mir einmal vorstellen, dass man es einfach aufträgt auf die Haut. Und dann nimmt man es vielleicht auch ein, vielleicht sogar auch verdünnt. Das könnte ich mir jetzt so als Maßnahmen quasi vorstellen. Und vielleicht ist die Herausforderung, dass das vielleicht entweder krasse Nebenwirkungen hat oder dass man es sehr fein dosieren muss und jeder Tropfen zu viel quasi dann irgendwie eine Nebenwirkung auslöst. Das wären jetzt so meine Ideen.
Gar nicht so schlecht. Also genau, die Behandlungsweisen des Chaulmugra-Öls waren äußerlich auf der Haut, das hast du gesagt. Dann gab es noch injiziert unter die Haut, das hattest du nicht gesagt, und oral eingenommen, das hattest du auch gesagt. Wenn das Öl als eine Art Salbe zur äußeren Anwendung eingesetzt wurde, war es recht zäh und eigentlich zu zäh und zu klebrig zum Auftragen. Und daher war es auch nicht wirklich wirksam. Wenn es als Injektion verwendet wurde, also unter die Haut gespritzt wurde, war es extrem schmerzhaft für die Patienten. Und der Körper nahm es auch nicht richtig auf. Die zähe Konsistenz führte eher dazu, dass sich unter der Haut klumpige Abszesse bildeten. Das führte dazu, dass die Haut der Patienten teilweise wie Luftpolsterfolie ausgesehen haben. Das Öl einzunehmen, also zu schlucken, war auch keine Option, weil das Öl wohl so einen bitteren Geschmack hatte, dass die PatientInnen davon in der Regel erbrechen mussten. Zu der Zeit gab es einen Arzt, der Kalihi-Krankenhaus in Hawaii arbeitete und eben noch nicht bereit war, das vielversprechende Chaulmugra-Öl als Behandlung aufzugeben. Der Arzt hieß Dr. Harry Holman und er wusste, dass Alice sich während ihrer Masterarbeit unter anderem mit den chemischen Eigenschaften alter Heilpflanzen beschäftigt hatte. Also nahm er zu Alice Ball Kontakt auf und schlug ihr vor, auch über das Chaulmugra-Öl zu forschen. Von da an analysierte Alice Ball nun das Chaulmugra-Öl und seine chemischen Eigenschaften. Alice erkannte, dass es eine im Öl enthaltene Fettsäure gibt. Die Fettsäure ist es, die gegen den Krankheitserreger wirkt. Ihr gelingt es, diesen wirksamen Bestandteil, also diese Fettsäure, des Öls zu isolieren und chemisch zu verändern. Sie entdeckte damit eine Ethylesterform, die wasserlöslich ist und sich im Blutkreislauf auflösen kann. Mit einem Mal war das Chongqing-Öl nun injizierbar, konnte den Kranken gespritzt werden und seine heilsame Wirkung entfalten. Der Körper stößt das Öl eben nicht mehr ab, damit ist Leber behandelbar, oder gilt als behandelbar. Und Alice war zu dieser Zeit gerade 23 Jahre alt, als sie die Technik entwickelte.
Boah.
Was denkst du, wie geht's hier weiter? Wurden die Ergebnisse veröffentlicht? Hat die Methode vielleicht sogar einen Namen bekommen?
Ja, das will ich ja mal hoffen. Also, ist ja schon Wahnsinn. Ich hatte ja vorhin am Anfang kurz gesagt, ob Seuchen nicht behandelbar sind. Ich weiß immer noch nicht, ob es stimmt, aber das war jetzt sehr, sehr lange auf jeden Fall nicht behandelbar. Deswegen ja mega beeindruckend und man würde ja denken, auch in Japan und Co., wo das anscheinend ja auch noch lange gesetzlich so Thema war, war man ja bei jeder Behandlungsmöglichkeit vermutlich froh. Deswegen würde ich denken, ja, wurde veröffentlicht, wurde eingeführt und es heißt hoffentlich nach ihr.
Und wie wird es denn heißen?
Ich habe ihren Nachnamen vergessen.
Ball. Matchball.
Matchball.
Matchball? Okay. Alice Ball konnte ihre revolutionären Forschungsergebnisse nicht mehr unter ihrem Namen veröffentlichen. Denn Alice wird krank. Einige vermuten, dass sie im Labor und im Unterricht giftige Chlordämpfe eingeatmet hat. Andere sprechen von Tuberkulose. Am letzten Tage des Jahres 1916 stirbt Alice. Sie wird nur 24 Jahre alt. Bis heute ist unklar, welche Krankheit sie erliegt. Ihre Todesursache wurde im Totenschein nachträglich in Tuberkulose geändert. Was dort zuvor stand, ist unbekannt. Doch ihre Arbeit wird fortgesetzt. Aether Dean, ihr Betreuer, kennt ihre Arbeit, veröffentlicht die Forschungsergebnisse und fängt an, große Mengen des injizierbaren Chongqing-Extrakts herzustellen. Und in dieser Veröffentlichung bekommt die Methode auch einen Namen. Magst du nochmal raten? Also Matchball war falsch.
Ja, okay.
Das noch mal, magst du nochmal raten?
Alice-Serum.
Alice-Serum. Der Name der Methode ist Dean-Methode. Nach ihrem Betreuer Aether Dean.
Okay.
Aether Dean gibt ihre Entdeckung als seine aus, erwähnt Alice in der Veröffentlichung mit keinem Wort und nannt die Technik nach ihm, Dean-Methode. Erst 1922 erwähnt Heumann, der Arzt aus dem Krankenhaus, den ich vorhin erwähnte, der sie ermutigte, das Chongqing-Öl zu erforschen, in einem Artikel, also erwähnte Alice in einem Artikel in einer medizinischen Fachzeitschrift und erwähnte dort auch den Beitrag, ihren Beitrag zu der Methode. Allerdings führte das nicht dazu, dass ihre Bedeutung wirklich honoriert wurde. Aber ihr Mittel wirkt, und das ist ja auch schon mal was. Nach kurzer Zeit können bereits Dutzend hawaiianische PatientInnen entlassen werden, die mit ihrem injizierbaren Chongqing-Öl behandelt wurden. Von da an wird auf Hawaii niemand mehr auf die Insel Molokai in Quarantäne gebracht. Zwei Jahrzehnte lang bleibt Alice Entdeckung die größte Hoffnung Leberkranker. Anschließend wird in den 1940er Jahren eine wirksame Antibiotikatherapie entdeckt. Damit gilt die Krankheit heute nicht nur als behandelbar, sondern sogar als heilbar. Über 80 Jahre nach ihrem Tod entdeckt eine Professorin an der Universität von Hawaii Alice Spuren. Sie setzt die Puzzleteile zusammen, erkennt Alice Leistung und kämpft für ihre Anerkennung. Am Campus der Universität gibt es einen Chongqing-Baum, an dem 2000 eine Erinnerungstafel für Alice angebracht wurde. Am selben Tag erklärt Hawaii den 29. Februar zum Alice-Ball-Tag, der nun alle 4 Jahre gefeiert wird. 2007 ehrte der Universitätsverwaltungsrat der Universität von Hawaii Alice Ball mit einer Ehrenmedaille. Im März 2016 zählte das hawaiianische Magazin Ball zu den einflussreichsten Frauen in der Geschichte Hawaiis. 2019 wurde ihr Name als einer von 3 Frauen zu den ursprünglich 23 Namen auf der Fries. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Fries ist. Ich musste das nachgucken. Bitte?
Ich weiß es auch nicht.
Ja, ein Fries ist ein schmaler Streifen, der bestimmte Teile eines Bauwerks dekoriert und umgrenzt. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, oft an Fenstern oder auch an Türen. Haben wir nochmal so eine Umrandung und das wird wohl Fries genannt. Also auf der Frieze der London School of Hygiene and Tropical Medicine wurde Alice Ball hinzugefügt. Als eine von drei Frauen. Mhm. Auf diesem Frieze werden Personen aufgeführt, die sich durch ihre Arbeit im Bereich öffentliche Gesundheit und Tropenmedizin besonders hervorgehoben haben. Und neben Alice Ball kennst du auf jeden Fall noch eine Frau, die auf dem Frieze steht. Die haben wir nämlich in einem Podcast schon mal behandelt. Wenn du an öffentliche Gesundheit denkst, könntest du vielleicht drauf kommen. Ich meine, es war eine Folge von dir.
Ja, dann ist es entweder Elizabeth Blackwell oder Florence Nightingale, würde ich vermuten.
Richtig, Florence Nightingale ist es.
Okay, ja.
Okay. Die dritte Frau ist Marie Curie.
Ah ja, okay, die kennt man auch. Auch ohne, dass wir sie im Podcast gemacht haben, kenne ich sie.
Ja, das stimmt. Doch neben den ganzen nachträglichen Ehrungen ist vielleicht am wichtigsten, dass die Heilmethode endlich nach ihrer rechtmäßigen Entdeckerin benannt worden ist. Man spricht heute von der Ball-Methode.
Ah, sehr schön. Das freut mich sehr.
Und das war meine Geschichte zur heutigen Folge.
Ja, vielen Dank. Ich habe schon wieder richtig viel gelernt. Ich bin ganz glücklich, dass das aufgedeckt wurde, dass Alice tatsächlich die Arbeit gemacht hat quasi.
Jawohl.
Dass es schlussendlich auch anerkannt wurde.
Das finde ich auch. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann würde ich mich verabschieden von dir und von allen. Und wir hören uns ja auch bald wieder.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht's gut.
Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da.
Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
Macht's gut!
Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpohl.